Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Wir sind nach einer kleinen Winterpause zurück mit einem unserer Stargäste. So wie sich das gehört, als Trommelwirbel sozusagen. Wir wollen heute natürlich ein bisschen über Geopolitik sprechen. Es ist ein Riesenthema, das uns massiv begleitet. Das haben wir das letzte Jahr, die letzten 12 Monate relativ gut gesehen. Und natürlich eignet sich niemand besser für dieses Gespräch als die Dame, die mir gegenüber sitzt. Sie ist Head of Geopolitics bei Amundi in London. Ich sage herzlich willkommen bei uns zurück auf dem Kanal, Anna Rosenberg.
Danke, freut mich hier zu sein wieder.
Freue mich auch total sehr. Es ist Münchner Sicherheitskonferenz, das kann man vorherschicken. Und deswegen bist du natürlich in München und nimmst dir die Zeit, bei uns vorbeizuschauen, was mich echt freut. Und ich darf vorneweg schicken, du kommst aus London, falls das ein oder andere Mal ein paar Anglizismen reinkommen. Es sei dir verziehen.
Danke.
Auch von da draußen. Ja, es ist Sicherheitskonferenz. Ich habe vorhin mal kurz drauf geguckt, sie bringen ja jedes Jahr irgendwie vorab, natürlich für das Aufbauschen von irgendeinem Motto, das so eine Konferenz ja auch braucht, ihre Sicherheitsstudie raus. Und die war überschrieben mit Under Destruction, also unter Zerstörung. Und die Welt ist quasi in einer Phase der Abrissbirnenpolitik eingetreten. Klingt irgendwie martialisch und hochtrabend. Ist da was dran? Sind wir geopolitisch in einer Welt der Zerstörung?
Also wir sind auf jeden Fall in einer sich verändernden Welt. Das ist schon ganz klar zu sehen in den Trends, in den Datensätzen, dass das geopolitische Risiko höher ist, als es je war in unseren Lebenszeiten. Ja. Das hat sich in den letzten paar Jahren herauskristallisiert. Und wir haben vor ein paar Jahren einen Research Report rausgebracht, in dem genau das Thema war. Also dass das Level, das geopolitische Risiko in den nächsten Jahren weiterhin zunehmen wird. Und das war korrekt. Und da gibt es viele Gründe dafür. Und die entfalten sich einfach gerade. Wir befinden uns in einer sich verändernden Welt. Wir wissen nicht, wie es am Ende ausschauen wird. Was wir wissen, ist, dass sie die Veränderung viele verschiedene Formen nehmen kann. Eine Frage, die ich Anfang dieses Jahres hatte, weil es ging ja echt 1. Januarwoche, 2. Januarwoche los mit Grönland, Iran, Venezuela. Da habe ich mich gefragt, beginnt jetzt eigentlich eine Phase der Anarchie?
Ja.
Und Anarchie ist nämlich in den internationalen Beziehungen, die offizielle Definition ist, Anarchie ist nicht gleich Chaos, sondern Anarchie ist einfach die Abwesenheit einer Kraft, die praktisch internationale Ordnung herstellt.
Mhm.
Und wenn man sieht, was die USA in Venezuela und in den Wässern davor gemacht hat, ist es eigentlich auch eine Erosion von internationalen Gesetz.
Ja.
Und eine anarchische Weltordnung, da macht eigentlich jeder, schaut so nach sich selbst. Und da gibt's eigentlich auch viele Vergleiche mit Multipolarität. Das heißt, es ist eine Frage für mich für 2026. Kommen wir jetzt in so eine Phase der Anarchie, bevor wir in eine neue Weltordnung eintreten? Unser Basisszenario für dieses Jahr ist Control Disorder. Und was wir damit meinen, ist, dass diese multilaterale Weltordnung, die wir bisher hatten, dass die sich weiter abschwächt und dass Länder versuchen, eine neue Struktur zu etablieren. Und diese Struktur ist eben neue Beziehungen, neue Handelsabkommen, neue Sicherheitsabkommen, um einfach eine neue Kontrolle reinzubringen in dieses ganze System. Also diese Control Disorder ist ein fragiles Konstrukt, aber es ist nicht Chaos. Mhm. Ja. Also das ist so unsere Basisszenario für 2026 und das ist in diesem Control Disorder Moment auch neue Möglichkeiten, neue wirtschaftliche Möglichkeiten entstehen. Die Frage, die ich habe, ist, bis wir da ankommen, sind wir so ein bisschen in einer anarchischen Weltordnung? Das wissen wir noch nicht genau.
Ich hatte das nämlich auch gelesen, habe es mir hier schon auch aufgeschrieben gehabt mit der Anarchie, was ja im Prinzip heißt, wir agieren halt ohne Regeln. Und findest du, also wenn wir die ersten Wochen des neuen Jahres genommen haben, jetzt ist ja mal so ein bisschen, ich sage mal, ein bisschen durchatmen im Vergleich zum Januar. Im Januar hatte man das Gefühl, okay, es nimmt jetzt aber sehr viel Tempo auch im Vergleich zum, sagen wir mal, ersten Jahr unter Trump. Die meinten ja gleich, wir müssen unter Vollgas jetzt wieder die Welt irgendwie in Unruhe versetzen und viel Chaos anrichten, damit irgendwie keiner mitkriegt, was eigentlich gerade so passiert. Würdest du vermuten, dass diese Dynamik zunimmt? In dieser Zwischenphase, bis wir in auch welcher Ordnung immer landen werden?
Eigentlich ja, aber es ist interessant, wie ruhig es jetzt tatsächlich ist. Mhm. Und ich frage mich ein bisschen, warum ist es plötzlich so ruhig?
Ja.
Und die Frage ist, ob Trump vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen hat Anfang des Jahres. Weil eine Sache, die man eigentlich ganz gut beobachten kann, wenn man versuchen will, Trump zu lesen und vorherzusagen, was er macht oder was er nicht machen wird. Es gibt einen Faktor, der ihn immer wieder einfängt, zumindest in der Geopolitik. Und zwar ist es das fundamentale Interesse der Vereinigten Staaten. Mhm. Also es gibt dort, was Trump erzählt, und dann gibt es das fundamentale Interesse der Vereinigten Staaten. Und normalerweise kommen und gehen Präsidenten, aber dieses fundamentale Interesse, das bleibt immer da. Also zum Beispiel Grönland. Wir haben immer gesagt, das passiert nicht. Das gibt keine Invasion, weil es macht keinen Sinn für die USA. Der Preis ist zu hoch. Der Preis bedeutet die Zerstörung der NATO. Und das ist nicht, das lohnt sich nicht, dieser Preis. Nur weil Trump das Gebiet haben möchte, um die USA zu vergrößern, ist der Preis zu hoch. Daher ist es unwahrscheinlich, dass es letztendlich passiert. Und so war es dann auch. Und er ist ja relativ dramatisch dann von der ganzen Sache zurückgetreten. Obwohl dieses Kapitel noch nicht vorbei ist. Mhm. Aber militärische Invasion ist auf jeden Fall vom Tisch. Auf diese Art und Weise. Das Gleiche in Sachen Europa und in Sachen Ukraine. Die ganze Zeit, wir werden Truppen aus Europa abziehen. Die Ukraine mehr oder weniger abstoßen. Wir werden sie nicht weiter unterstützen. Das passiert alles nicht. Warum? Weil es nicht im Interesse der USA ist. Letztendlich sind die Alliierten ein wichtiger Vorteil, den die USA haben gegenüber China, gegenüber Russland. Und sie werden es nicht aufgeben. So, das heißt, dass vielleicht jetzt klar geworden ist, dass Trump ein bisschen über die Stränge geschlagen hat und sie jetzt versucht, ein bisschen zurückzunehmen. Weil wir hatten gesehen, die Europäer haben ein neues Abkommen mit Indien geschlossen, mit Mercosur. Ich war in Indien, als dieses Abkommen geschlossen wurde. Und direkt darauf hat Trump die Zölle auf Indien reduziert. Mhm. Warum? FOMO, Fear of Missing Out, Fragezeichen. Ja. Also ich glaube, es wird weiterhin Phasen der Volatilität geben dieses Jahr. Aber ich bin mir nicht mehr so sicher, ob es genauso dramatisch sein wird wie in den ersten paar Wochen.
Ist ein Teil dessen, dass einfach ein nicht unerheblicher Teil der Welt kapiert hat, wie man da vorgehen muss. Wir haben viele Dinge sind halt Taco, also Trump always chickens out. Ich finde zum Beispiel diese ganze Davos, ich nenne es jetzt mal wirklich Affenzirkus im Vorfeld von Davos zu Grönland. Also die dramatische Art des Aufbauschen für das, worauf man sich jetzt mal mündlich grundsätzlich geeinigt hat, da muss ich jetzt sagen, das meiste davon hättest du haben können, wenn du einfach mal lieb gefragt hättest.
Ja.
Also, weißt du, also das stand in keinem, finde ich, in keinem Verhältnis und das Zurückziehen war relativ schnell. Auch weil, finde ich, Europa irgendwie sich da ganz gut auch präsentiert hat und gesagt hat, nein, hier ist jetzt einfach meine Linie und Ende. Und wenn du jetzt anfängst, mit deinem Zollpoker zu spielen, dann kriegst du die volle Breitseite. Und dann ging es ja auch wieder relativ schnell zurück. Also ist so vielleicht ein bisschen auch dieses, der Rest der Welt hat jetzt nicht mehr in Anführungszeichen so viel Angst davor, wenn er wieder mit irgendwelchen Zollzahlen wedelt und sagt, okay, wenn du meinst, dann fahre ich halt auch hoch. Auch so eine Lehre aus dem, was China letztes Jahr gemacht hat. Und gesagt hat, okay, egal wie hoch du gehst, wir gehen mit.
Ja, also ich denke, dieses TACO-Akronym, ich weiß nicht, inwiefern das wirklich der Realität entspricht. Weil letztendlich hast du trotzdem, Trump geht zwei Schritte vorwärts und dann geht er einen Schritt zurück.
Ja.
Und damit ist trotzdem Fortschritt.
Ja.
Also er hat wahrscheinlich viel mehr rausschlagen können im Thema, mit dem Thema Dänemark und Grönland, als es vielleicht vorher gehabt hätte. Und so, das ist eigentlich auch so ein roter Faden, der sich überall durchzieht. Ja. Mhm. Mit dieser extremen Art kriegt er am Ende mehr.
Mhm.
Natürlich untergräbt er damit auch das Vertrauen und das führt dazu, dass sich seine Alliierten und seine Partner eigentlich anderweitig ausrichten. Und das ist nicht unbedingt gut für die USA. Wenn man zum Beispiel im Thema China ganz gut sieht, wie viele europäische Staatsoberhäupte in den letzten paar Wochen nach China gereist sind und nach Indien gereist sind. Also er merkt schon, dass er da andere Länder auch näher zusammenbringt. Also ich meine, es ist mittlerweile klar, dass er besser auf Stärke als auf Schwäche reagiert. Aber Europa hat sich im Thema Trump doch also so positioniert, dass es Good Cops und Bad Cops gibt.
Ja.
Man hat die, die sagen, ja, die ihm einfach die ganze Zeit schmeicheln. Und dann sind natürlich auch die, die etwas anders vorgehen und wie gesagt nach China reisen und mehr Aggressivität zeigen. Ob Europa tatsächlich letztendlich dieses Anti-Coercion-Tool benutzt hätte, um das es da ging, ist noch ein Fragezeichen. Wir haben ein großes Problem in Europa und das haben andere Länder nicht ganz so oder andere Regionen nicht ganz so. Und zwar, wir sind einfach komplett abhängig von der Sicherheit, mhm. von der militärischen Kraft der USA. Und das limitiert unseren Handlungsspielraum.
Mhm. Und trotzdem hat es ja, finde ich, halt quasi gezeigt, es war schon vermutbar, dass sie das niemals einsetzen würden. Aber es war zumindest glaubwürdig genug für ein, oh hoppla, die kann man jetzt gar nicht mehr so leicht auseinanderbringen.
Ja.
Und das reicht ja auch. Es ist ja ein Pokerspiel. Ne? Im Prinzip ist es die gleiche Taktik, nur mit ein bisschen weniger Gebrüll, zwei Schritte vor, ein zurück.
Ja, man muss sich aber schon auch bewusst machen, was eigentlich für ein Interesse die USA in Europa hat.
Ja.
Also auf der einen Seite sind wir Alliierte und wir sind wichtig. Weil wir, ne, diese Allianz, die hat Russland nicht, die hat China nicht. Auf der anderen Seite sind wir aber auch ein potenzieller geopolitischer Rivale. Das heißt, aus US-Perspektive muss Europa vereint genug sein, um sich nicht gegenseitig die Köpfe einzuhauen, dass die USA intervenieren müssen, wie im Ersten und im Zweiten Weltkrieg.
Aber nie einig genug, um stark zu sein.
Genau, nie einig genug, um eine wirklich geopolitische Rivalität herzustellen. Denn gegen wen hat denn die USA im Ersten und Zweiten Weltkrieg gekämpft?
Mhm.
In Deutschland.
Ja.
Und was passiert jetzt gerade? Deutschland rüstet aus. Mhm. Ne? Also deswegen hat Trump, was eigentlich geopolitisch total legitim ist, ein Problem mit der EU. Weil die EU hat das Potenzial, europäische Staaten zu einer geopolitischen rivalen Position aufzubauen. Ja. Was die einzigen, weil es so eigentlich so ein geschwächtes Gemengelage von unterschiedlichen Staaten eben nicht so darstellt.
Ja. Aber ist, jetzt so nach deinen Aufführungen, ist nicht durchaus was dran an diesem Abrissbirnen-Ding? Oder vielleicht ist es auch andersrum, sind die USA so ein bisschen sich am Isolieren? Aus Versehen? In einer gewissen Weise? Es wird nicht die Kernabsicht sein, aber es führt dazu, dass eben jeder wieder anfängt, Handel mit China zu machen, mit Indien zu machen, Mercosur und so weiter und so fort.
Ja, also das sieht man auch schon in den Datensätzen, dass auf jeden Fall die Handelsverzwickungen im Westen abnehmen.
Ja.
Also innerhalb Europa nimmt es zu, aber zu den USA, klar, die Zölle haben Implikationen. Und natürlich versuchen sich alle gerade das Risiko USA zu reduzieren. Allerdings kommen wir wieder zurück zu diesen grundsätzlichen Interessen.
Ja.
Die USA ist eine Weltmacht. Und sie ist diese Weltmacht, weil sie zwei Ozeane kontrolliert. Und sie ist eine Weltmacht, weil sie diese Ozeane kontrolliert und weil sie damit den globalen Handel kontrolliert, ist sie per se immer interventionistisch. Das heißt, wir müssen uns nicht überraschen, wenn Trump in Konflikte interveniert, weil das ist einfach in diesem Core Interest der Vereinigten Staaten drin. Ja. Das heißt, selbst wenn es diese Isolierungstendenzen, die gab es schon immer in den USA, aber sie gewinnen eigentlich selten, weil die USA in der Position ist, die sie ist, und die bedeutet, man muss interventionistisch sein.
Mhm. Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge, und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas, entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot- und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit: die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Und trotzdem hat man so ein bisschen eine Entfernung für welchen Zeitraum auch immer da sein wird. Ja? Irgendwann ist Trump-Geschichte und alle haben sich plötzlich wieder ein bisschen mehr lieb. Who knows?
Nee, also das, ich glaube, was gerade stattfindet, ist eigentlich, letztendlich geht es um Vertrauen. Und das ist interessant, wenn man, wir reden immer über Handel und Daten und Fakten und Finanzen und Geld, aber ganz am Ende geht es um menschliche Gefühle wie Vertrauen.
Ja.
Und was ist dann ein Währungssystem? Das basiert einfach nur auf Vertrauen. Wenn du mir $5 gibst, dann vertraue ich, dass die was wert sind.
Ja.
Weil das ganze Konzept, das dahinter steht, glaubwürdig ist.
Ja.
Sobald das nicht mehr der Fall ist, sind diese $5 nichts mehr wert.
Ja.
Und jetzt sind wir also in einer Welt, in der der Goldpreis steigt und steigt und steigt und seit Jahren gestiegen ist und wahrscheinlich weiter steigen wird. Warum? Weil wir anfangen, in die Glaubwürdigkeit von dem alten monetären System, das wir bisher hatten, weil wir das anfangen zu hinterfragen.
Mhm.
Im Kriegsfalle wirst du immer Gold verkaufen können.
Ja.
Aber die ein oder andere Währung, Fragezeichen. Also wir haben auf der einen Seite die USA, die den Dollar praktisch so ein bisschen, ne, schwächt. Und das ganze System, das dahinter steht, schwächt. Und dann haben wir China, das gerne möchte, dass der Renminbi eine neue Reserve Currency wird.
Ja.
Also weiter in größerem Umlauf kommt. Aber China hat dieses große Problem, dass eben kein Vertrauen ins politische System besteht. Das heißt, es wird nicht passieren.
Mhm.
Und deswegen glaube ich, dass es tatsächlich letztendlich um Vertrauen geht. Und Vertrauen nimmt gerade überall ab. Und es ist auch ein Thema, wir sind in einer multipolaren Welt. Und der Verlust an Vertrauen ist Teil von Multipolarität.
Mhm.
Das führt letztendlich zum Wettrüsten. Und es führt dazu, dass jeder nach seinen eigenen Interessen schaut.
Mhm. Der Dollar ist ein gutes Stichwort. Ist das nicht eine, in Anführungszeichen, will ich nicht sagen, Garantie ist vielleicht das falsche Wort, aber ein Sicherheitspuffer, den die Welt hat, der Dollar und natürlich auch die Staatsanleihen, weil sie das Instrument sind durch die Märkte, durch die globalen, das auch einen Trump immer wieder einbremst.
Theoretisch ja, aber letztendlich, ich glaube, so eine koordinierte Aktion, jetzt Staatsanleihen zu verkaufen, das ist kaum umzusetzen politisch.
Ja, daran hat ja auch keiner Interesse, denn der Laden muss ja trotzdem irgendwie weiterlaufen.
Genau.
Davon rede ich nicht, aber es reicht ja, das haben wir auch letztes Jahr immer mal wieder gesehen, wenn du Verwerfungen bei amerikanischen Treasuries siehst, dann rudert er in 5 Minuten wieder zurück.
Also ich glaube, die Märkte haben schon immer das Potenzial, ihn einzufangen.
Ja.
Konsumenten haben das allerdings auch.
Ja, das stimmt.
Ja.
Wir werden sehen, die Midterms sind eben...
Ja, aber ich meine auch internationale Konsumenten. Also wir sehen jetzt auch in Dänemark und in anderen Orten, da fangen an, die Leute US-Goethe zu boykottieren. Das ist bisher natürlich noch nicht so großspurig passiert. Allerdings natürlich hat Europa hat eine Macht, nämlich auch einen riesigen Konsumentenmarkt. Und bisher ist das nicht eingesetzt worden.
Mhm. Das stimmt. Bisher, man hört immer nur, eben wie gesagt, bei Staatsanleihen hörst du es immer wieder. Ja. China weist mal die Banken an, hey, guck doch mal euer Portfolio an, ob ihr nicht vielleicht zu viele amerikanische Staatsanleihen habt. Natürlich nur wegen der Risikodiversifikation. Das sind so die ersten, die damit anfangen und alle anderen hinterfragen das natürlich auch. Und das reicht ja auch nur, wenn du mal 5 oder 10% umschichtest.
Ja, die Diversifikation.
Dann hast du schon sehr viel Bewegung drin.
Ja, die Diversifikation aus China, glaube ich, muss man so ein bisschen auf lange Sicht sehen.
Ja.
Da ist ja jetzt nur noch die Direction of Travel ist klar.
Ja.
Die werden nicht, das ist eine Great Power Competition.
Ja.
Und die werden sich weiter entkoppeln, soweit es geht. Und letztendlich ist auch einfach die Geschichte um Taiwan ist fundamental für die USA. Da geht es nochmal um Kontrolle über die Wasserwege im Süd- und Ostchinesischen Meer. Für China geht es um politische Wiedereinverleibung Taiwans. Und deswegen, auch wenn das demokratisch passieren wollte, weil es zum Beispiel in Taiwan politische Veränderungen gibt, wird es extrem schwer sein, für die USA das zu akzeptieren, weil das bedeutet, dass China die Handelswege kontrollieren würde.
Ja.
Und ich glaube, da ist also ein reales Potenzial und ein reales Risiko von einem Krieg oder zumindest einem Konflikt zwischen den USA und China. Und darauf bereitet sich China letztendlich vor, indem es die Abhängigkeiten versucht zu reduzieren.
Wir haben da immer mal wieder natürlich schon drüber gesprochen, weil das ein schwelendes Thema ist, das uns wahrscheinlich auch noch lange beschäftigen wird, weil es, ich würde jetzt mutmaßen, nicht dieses Jahr entschieden wird, das Thema. Who knows? Würdest du wirklich vermuten, dass beide Länder es auf einen militärischen Konflikt ankommen lassen um Taiwan?
Ich glaube, keiner will einen militärischen Konflikt. Und das ist auch übrigens ein großer Unterschied von der heutigen Seite verglichen zu den anderen Vorkriegszeiten.
Ja.
Also obwohl, wenn du jetzt auf die Datensätze schaust, leben wir jetzt eigentlich in einer Zeit, die doch recht ähnlich ist in Sachen, wie die Konflikte verlaufen aus den 30er und 40er Jahren. Aber der große Unterschied ist, dass keiner Lust hat auf Krieg. Und das war zum Beispiel in diesen anderen Episoden anders. Da waren alle, let's go to war. Ja? Also da waren alle so nationalistisch aufgeladen. Das ist heute nicht der Fall. Die USA haben letztes Jahr verstanden, dass sie abhängig sind von China im Thema seltenen Erden. Und die Chinesen haben auch verstanden, dass sie abhängig sind vom globalen Handel, dass der weiterlaufen muss. Warum? Weil Xi hat einen sozialen Vertrag mit der Bevölkerung. Und der bedeutet, ich gebe euch wirtschaftlichen Aufschwung und ihr gebt mir totale politische Kontrolle.
Ja.
Die chinesische Geschichte hat verschiedene Episoden, wo sich die Bevölkerung gegen ihre politischen Anführer auflehnt. Das ist die größte Angst, die Xi hat. Und das sieht man auch, indem er immer restriktiver wird in seinem Umfeld.
Ja.
Das will er auf jeden Fall vermeiden. Das heißt, er muss schauen, dass der Handel weitergeht. Ein Krieg um Taiwan ist genau das Gegenteil.
Mhm.
Allerdings ist es ein ideologisches Ziel. Und dieses ideologische Ziel muss auch intern weiter am Leben erhalten werden. Deswegen ist das, worauf Xi Jinping am ehesten hinarbeitet im Moment, ist, dass es eine politische Veränderung in Taiwan gibt. Die Oppositionpartei, die KMT, die hat eine neue Kraft, einen neuen Anführer und möchte sich besser mit China aufstellen. Da kann es also durchaus zu neuen Verhandlungen über dem Cross-Strait Agreement kommen. Das heißt, sobald es Wahlen gibt, könntest du eine Situation sehen, die so ähnlich aussieht wie Hongkong.
Mhm.
Das wäre viel schwieriger für die USA, mit diesem Thema sich dann da das zu versuchen zu stoppen.
Ja, es ist einfacher, wenn natürlich Taiwan sagt, nee, wir wollen auf gar keinen Fall irgendwas mit denen zu tun haben.
Ja.
Das ist natürlich aber was in Taiwan ja irgendwie noch nie der Fall war. Das war ja immer schon, die Lager waren, glaube ich, immer relativ, zumindest die jüngeren Vergangenheit, so habe ich dich noch in Erinnerung, immer relativ ausgewogen.
Ja,
minus 10%.
Genau, also das ist schon, da sind noch viele Hürden, die man nehmen müsste, um zu so einer politischen Wiedervereinigung zu kommen. Mhm. Das ist auf jeden Fall nicht klar, dass es so geht. Und das, deswegen ist auch das, dieses Risiko eines militärischen Konflikts besteht weiterhin. Auch wenn zum Beispiel jetzt zum Konflikt im Nahen Osten kommt, um die USA busy ist in der Ukraine, im Karibik und im Nahen Osten, dann könnte China auch sagen, okay, die sind so involviert überall, das ist jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit. Nicht unser Basisszenario, aber auch was man beobachten muss.
Wie gefährlich findest du den Iran-Konflikt im Moment?
Na, im Moment sind ja Verhandlungen. Ja. Ich denke, das ist relativ wahrscheinlich, dass die USA letztendlich versuchen wird, dieses Regime zu, ja, praktisch den Todesstoß zu geben. Wie es aber ausgeht, ist, da gibt es sehr, sehr viele Fragezeichen und ist nicht klar. Eigentlich möchte die USA, dass die Sache nicht eskaliert, weil das kann dann Ölpreise bedeuten. Allerdings sind die Konditionen, die Iran eingehen müsste, haben sie bisher immer ausgeschlagen. Also die sämtliche Nuklearfähigkeiten aufzugeben, die Milizen in der Region nicht mehr zu unterstützen, das Ballistic-Missile-Programm zu beenden. Und dann ist natürlich noch Israel da. Und Netanyahu war schon immer im Lager Regime-Change. Allerdings hat Israel auch ein Interesse daran, dass das Thema Nuklearwaffen diplomatisch gelöst wird. Weil wenn man es nicht nur immer politisch, also wenn man es immer nur mit Attacken löst, dann wird das Problem immer nur temporär beendet. Ja. Und nicht, wenn du eine diplomatische Lösung hast, dann ist es eigentlich langfristiger. Also ich denke, es ist relativ wahrscheinlich, dass wir da doch noch einen Konflikt sehen. Jetzt sind vor allem Verhandlungen. Und dann kann die Sache doch in viele verschiedene Richtungen gehen.
Ist, wenn wir mal so die letzten paar Monate Revue passieren lassen, all diese geopolitischen Verschiebungen, die wir so sehen, alles wabert ein bisschen nach da, ein bisschen nach da, ist Indien so ein Land, das sich da gerade kaputt lacht und unfassbar von profitiert? Überall irgendwie mit drin, aber sich irgendwie auch mit niemandem anlegen müssen?
Indien hat schon immer eine Politik des Non-Alignments verfolgt und das ist jetzt auf jeden Fall sehr positiv, weil es der ultimative Diversifikator ist für alle. Ja. Für die Europäer, für die Amerikaner, für die Asiaten und davon profitiert Indien natürlich. Und hat auch sich selbst smart aufgestellt. Also zum Beispiel früher war Indien der Hauptkäufer russischer Waffen, weil historisch ist da eine Verbindung. Als Indien die Teilung hatte, war die USA auf Seiten Pakistans und Russland auf Seiten Indien. Aber in den letzten Jahren hat Indien immer weniger russisches Arsenal gekauft und eben mehr aus Israel, aus Südkorea, aus den USA, aus Frankreich. Und auch in Sachen zum Beispiel Halbleiter diversifiziert sich Indien. Insofern ist ein geopolitischer Gewinner in dieser jetzigen Gemengelage.
Wir haben intern so wirklich, also fast schon ein bisschen drüber gelacht. Ich meine, die EU hat diesen Deal mit Indien gemacht, der gut für Indien ist, also besser für Indien als für Europa, aber es ist zumindest ein Zugang. Und dann kam diese große Ankündigung von Trump, eines unfassbaren Handelsdeals und der größte aller Zeiten. Und die Reaktion von Modi darauf, öffentlich, war unfassbar lustig. War einfach nur so, hey, hab mit meinem Buddy telefoniert, es freut mich, dass die USA die Zölle senken auf unsere Waren. Und mit keinem Wort irgendetwas davon erwähnt, von dem, was Trump angekündigt hat, was Indien wohl so tun würde. Nee. Und das war sehr lustig. Ich fand das also wirklich von außen betrachtet sehr, das war FOMO irgendwie, hektisch, irgendwas in die Welt blasen. Und Indien so hat sich, also du hattest das Gefühl, Modi sitzt da jetzt auf dem Sofa quasi und lässt das eher auf Twitter diktieren und lacht sich komplett kaputt, oder?
Ja, also ich denke, er lacht sich komplett darunter. Dann gibt es natürlich schon auch, jetzt zum Beispiel auch in Indien gibt es jetzt schon auch Gegenwind gegen diesen Vertrag mit den USA teilweise. Aber ich würde auch sagen, das ist nicht nur, also für Europa sind da schon auch Chancen. Zum Beispiel war ich auf einer Konferenz und da war ein Autohersteller in Indien, in Mumbai, letzte Woche. Und der Autohersteller hat erzählt, wie die Leute jetzt gerade von Motorrädern zu Autos rüberwechseln. Ja. Dieser Vertrag ist eine Möglichkeit für europäische Autohersteller, wo hier immer mehr chinesische Autos verkauft werden. Bedeutet dieser neue Absatzmarkt schon auch eine Zukunft. Also insofern ist es eigentlich, denke ich, eine Win-Win-Situation für die EU und Europa. Und in der Tat, Indien wird jetzt nicht aufhören, russisches Öl zu kaufen.
Ja.
Ein bisschen weniger, okay. Aber jetzt komplett aufhören, wird es nicht tun.
Warum auch? Ja, aus Indiens Sicht.
Ja, genau.
Aus deren Sicht betrachtet.
Genau.
Wie sehr würdest du sagen, wenn wir mal geopolitische Risiken als großes Ganzes nehmen, wie viel Risiko steckt da in nächster Zeit für die Kapitalmärkte drin in diesem Jahr?
Also ich denke, man muss ein bisschen, also Geopolitik ist nicht mehr nur Risiko. Und Geopolitik ist mittlerweile der gesamte Hintergrund.
Nachfolgefrage.
Ja, also es ist der ganze Hintergrund, hinter dem gerade. Also ich sage immer, Geopolitics is a new macro,
ja.
Weil jetzt jeder, der Entscheidungen trifft, tut es hinter einem geopolitischen oder vor einem geopolitischen Hintergrund. Und Firmen entscheiden jetzt nicht mehr, was ist die günstigste Option von A nach B zu kommen, sondern was ist die sicherste Option von A nach B zu kommen. Auch im Bereich der künstlichen Intelligenz. Firmen überlegen sich jetzt, was sind denn die nationalen Sicherheitsimplikationen von diesen Entscheidungen. Und die Märkte, also du hast auf der einen Seite viele Risiken und auf der anderen Seite hast du Tendenzen und Trends, die von der Geopolitik angeführt werden. Zum Beispiel die Assetklassen, die im letzten Jahr am besten performt haben, waren Equities, Emerging Markets und Gold.
Ja.
Das sind alles geopolitische Gründe dafür. Hm. Emerging Markets war eine klare Repräsentation der Multipolarität. Equities vor allem aufgrund von Ausgaben im Bereich Verteidigung und künstliche Intelligenz. Und da geht es um Risiko und es geht um die Great Power Competition zwischen den USA und China. Und Gold haben wir schon besprochen.
Ja.
Also für mich reflektieren die Märkte geopolitische Trends. Und da sind weiterhin Möglichkeiten zu entdecken. Also gerade in diesen ganzen Handelsverträgen, die wir besprochen haben, da werden sich neue Sektoren entwickeln, neue Partnerschaften, die neue Möglichkeiten bringen werden. Und dann natürlich sind extrem viele Risiken immer noch da. Und die Risiken sind zum Beispiel in manchen Bereichen höher, als sie letztes Jahr waren. Mhm. Zum Beispiel Russland-Ukraine. Da ist das Risiko höher, dass der hybride Krieg weiter zunimmt für Europa. Dass es tatsächlich zu einem Clash kommt mit NATO, weil eine Drohne runtergeschossen wird und es gibt so einer kurzen Konfrontation.
Ja.
In USA, China, Taiwan. Das Risiko heute ist größer, als es letztes Jahr war.
Mhm.
Das Iran eskaliert und auf eine Art und Weise, die vielleicht zu größeren Disruptionen in den globalen Ölströmen führt, das Risiko ist größer, als es letztes Jahr war.
Hm.
Und so kannst du eigentlich fast alle Risikoherde gehen,
ja,
und kommst zu dem Schluss, dass das Risiko einfach höher ist. Das heißt aber nicht, dass gleichzeitig der Markt weiter gut performt. Das passiert parallel.
Mhm.
Und man kann sich auch nicht vor jedem Risiko schützen, weil es auch teuer ist teilweise. Das heißt für unsere Portfolio-Manager zum Beispiel, dass man sich der Risiken bewusst ist, dass man Szenarien hat, die mal durchdenkt und weiß, was man machen muss, wenn etwas passiert.
Ja.
Aber letztendlich darf man natürlich nicht verpassen, dass die Party hier trotzdem weitergeht.
Mhm. Ja, das ist ja immer das, wenn man bei geopolitischen Themen, sie werden halt nicht die ganze Zeit in Kursen berücksichtigt, sondern nur, wenn irgendwas irgendwo unvorhergesehen eskaliert oder überraschend eskaliert.
Ja, zum Teil, also Grönland. Aber jetzt, wie gesagt, wenn du nochmal künstliche Intelligenz, Verteidigung, Gold, Schwellenländer, das sind geopolitische Driver, die dahinter stehen. Also insofern werden sie schon reflektiert.
Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot- und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Hat, weil ich die Überschrift mal irgendwo gelesen habe, hat KI das Potenzial einer neuen Form eines wie auch immer gedachten Kalten Krieges?
Also ich glaube, wir sind schon in einem Kalten Krieg, aber wir sind in einem neuen Space and Technology Race. Ja? Ja. Also das ist, wie es ihn schon mal im Kalten Krieg gab. Da sind wir jetzt mittendrin. Für mich ist die Frage der künstlichen Intelligenz, diese ganze Geschichte lässt es nicht voraussehen, wohin sich diese Weltordnung entwickeln wird. Weil das kann durchaus sein, also die USA befindet sich gerade in dem Prozess, als dass es nicht mehr ein Hegemon ist.
Ja.
Aber vielleicht durch KI wird sie es wieder. Das heißt, wir wissen nicht, wie sich diese künstliche Intelligenzgeschichte auswirken wird auf die USA, auf China, auf Europa, was Quantum Computing da auch mit reinspielt. Wie sehr das vielleicht nur ein Spiel ist, das zwischen USA und China abspielt und alle anderen
schauen nur zu
oder sind so abhängig in dem ganzen Konstrukt von einer Seite, dass sie unfähig sind, irgendwie geopolitisches Kapital rauszuschlagen. Mhm. Also gerade das KI-Thema verhindert, dass ich sagen kann, ich glaube, dass die neue Weltordnung so aussehen wird. Da sind einfach zu viele disruptive Faktoren. Zum Beispiel Thema Regulierung. Aufgrund des Wettkampfs zwischen den USA und China und der Macht, die die USA hat über europäische Sicherheit, wird es wahrscheinlich nicht zu einer großen Regulierung von KI kommen. Das heißt, wir liefern uns dann im Wettkampf aus und einer Situation, die nicht reguliert wird von irgendeiner Regierung. Ja, die Implikation kann man sich ausmalen.
Ja. Andererseits hast du auf dem Weg dazwischen auch viele Gegenströmungen, die dann eben sagen, ich brauche für mein Unternehmen, wenn ich jetzt eben da irgendwie unterwegs sein möchte, die KI vielleicht in meine Produktivität einzubinden. Mir ist zu unsicher, wenn alles über die USA läuft und ich brauche Serverkapazitäten hier. Auch das ist ja eine geopolitische von Unternehmensseite Geschichte, die man jetzt immer mehr auch wahrnimmt. Genau. Und das wird in jedem Teil der Welt so sein, nicht nur in China.
Genau, und ich glaube deswegen, also das ist ein Bereich, wo sich Unternehmen und auch Regierungen schützen können auf eine gewisse Art und Weise. Und zwar, dass sie Lösungen, Produkte entwickeln, Infrastruktur entwickeln, von denen auch die anderen abhängig sind. Mhm. Also wir haben ja ein paar solche Champions in Europa. Das gibt enorme Verhandlungskraft. Und eigentlich müssen die ganzen Mittelmächte jetzt an die Sache so rangehen. Was können wir machen, von dem die anderen abhängig sind? Mhm.
Um eben auch was in der Hand zu haben, in der Hinterhand.
Genau.
Für alle Krisen, die da in Zukunft kommen können.
Ja.
Das war wieder ziemlich spannend. Meine Liebe, ich danke dir vielmals für deinen Besuch.
Hat mich gefreut. Vielen Dank.
So, ihr Lieben da draußen, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ihr dürft gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Welt so wahrnehmt und was uns dieses Jahr noch so alles erwarten wird. Ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a through hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. Kachava.com, code NEWS.